Kapitel 1. Auf einer Insel im Golf von Mexiko, Dezember 1991. Jake beobachtete, wie der Mann die Fähre am Dock verteute und den Landungssteg über den Spalt zwischen Dock und Fähre zog und sicherte, bevor er dem Kapitän zurief, das Boot ist verteut. Der Kapitän winkte zurück und blickte dann zu Jake. Schönen Aufenthalt. Jake schritt über den Steg und trat aufs Dock. Er war der einzige Fahrgast auf der Abendfähre gewesen. Er nahm an, dass die meisten Besucher dieser kleinen Insel mit knapp 1000 Einwohnern bereits mit einer früheren Fähre eingetroffen waren, doch er hatte keine Wahl gehabt. Während des Tages zu reisen war ihm unmöglich. Mr. Stone? Als jemand seinen Namen rief, drehte er seinen Kopf und sah einen schlaksigen Jungen, der nicht älter als 20 sein konnte, ihm von der Hütte der Hafenmeisterei aus zuwinken. Das rote Haar des Jungen war wie ein Leuchtfeuer in der Nacht, genauso wie der Duft, der von ihm ausging. Frisches, jugendliches Blut. Glücklicherweise hatte Jake vor seiner Abreise vom Festland reichlich Blut zu sich genommen, da er auf der kleinen Insel nicht beim Jagen erwischt werden wollte. Er hatte auch Blut eingepackt, das er aus einer Blutbank in New York gestohlen hatte, wo er während des letzten Jahres gelebt hatte. Dort war die Anonymität sein Freund gewesen, wohingegen in kleinen Städtchen die Leute aufeinander aufpassten und einschreiten würden, wenn sie etwas Seltsames sahen. Wie etwa jemanden, der am Hals eines lebendigen Menschen saugte. »Ich bin Jake Stone«, rief er, während der Junge schon auf ihn zukam. Sein Blut roch rein und reichhaltig und ein wenig zu einladend. Als er mit seiner Reisetasche in der Hand vor dem Jugendlichen stehen blieb, schenkte ihm dieser ein breites Lächeln. »Ich bin Carl. Willkommen auf Seekers Island. Mrs. Adams hat mich geschickt. Ich bringe Sie zum Sunseekers Inn.« Carl deutete auf die Tasche, doch Jake gab sie nicht her. »Geh voraus.« Der Junge zeigte zur Straße, die an dem kleinen Hafen vorbeiführte. »Ich habe dort drüben geparkt.« Jake zog eine Augenbraue hoch. Er hatte nicht erwartet, dass auf der Insel Autos erlaubt waren. »Wo?« Carl deutete auf ein weißes Gefährt, das am Straßenrand stand. »Ein Golfmobil«, murmelte Jake, »mit einem Mistelzweig, der vom Rückspiegel baumelte?« Der Junge nickte enthusiastisch. »Wir haben keine Autos auf der Insel, aber ich darf eines der Golfmobile benutzen, um Touristen herumzufahren. Ich meine, es gehört praktisch mir.« Jake zwang sich zu einem Lächeln und folgte ihm. Großartig. Carl war eine Plaudertasche. Genau das brauchte er. Wenn er eine Wahl gehabt hätte, wäre er nicht auf eine so kleine Insel wie diese, wo jeder jeden kannte, gekommen. Aber er hatte keine andere Wahl gehabt. Dies war seine letzte Option. Als Jake sich auf dem Beifahrersitz niederließ und seine Tasche zwischen seine Füße stellte, machte Carl den Elektromotor an und bog in die Straße ein, die an der Küste entlang führte. Häuser und Geschäfte säumten die idyllische Straße, und Jake kam sich vor, als wäre er gerade nach Disneyland gekommen. Nun ja, Disneyland in Weihnachtsdekoration, da praktisch jedes Geschäft und jedes Restaurant mit bunten Lichtern, hauptsächlich roten und grünen, geschmückt war. Und vielleicht war diese Insel wie Disneyland, voll von Illusionen und den Wünschen nach Dingen, die er nicht haben konnte. »Sind Sie hier wegen der...« »Sie wissen schon?«, fuhr Carl fort. Da er wusste, dass der Junge von der heißen Quelle sprach, die angeblich magische Kräfte haben sollte, gab er keine direkte Antwort, sondern ließ seine Augen Richtung Ozean und in die undurchdringliche Dunkelheit jenseits des Strandes schweifen. »Diese... Du weißt schon was. Funktioniert nicht wirklich, oder?« Carl setzte sich noch aufrechter hin, als wollte er mehr Autorität ausstrahlen. »Natürlich tut sie das.« Dann senkte er seine Stimme, beugte sich näher und flüsterte, »Ich bin hier aufgewachsen. Alles, was Sie gehört haben, ist wahr. Wenn Sie davon trinken, erfüllt sich Ihr Herzenswunsch.« Jake unterdrückte das Verlangen, eine abschätzige Bemerkung von sich zu geben. Wenn die Quelle wirklich funktionierte, warum lebte dann ein junger Mann wie Carl immer noch hier und übte den undankbaren Job aus, Touristen auf der Insel herumzuchauffieren? Sicher, wie du meinst. Vielleicht war er nur zynisch. Welcher 147-jährige Vampir wäre das nicht? Oder vielleicht bereitete er sich nur auf den Augenblick vor, an dem er herausfinden würde, dass die magische Quelle nicht wirklich die Macht hatte, Wünsche zu erfüllen. »Sie werden schon sehen«, prophezeite Carl und hielt das Gefährt an. Er zeigte auf das große viktorianische Haus, das hinter einem weißen Lattenzaun stand. »Wir sind da!« Jake zog eine 5-Dollar-Note aus seiner Tasche und reichte sie dem Jungen. »Danke, Carl.« Der Jugendliche grinste, als er das Geld wegsteckte. »Und wenn Sie ein Taxi brauchen, fahre ich Sie gerne auf der Insel herum.« Das bezweifelte Jake nicht. Er war sich sicher, dass Gelegenheiten, auf der Insel Geld zu verdienen, rar waren. »Ich gebe dir Bescheid.« Er stieg aus dem Golfmobil und ging mit seiner Tasche in der Hand zum Eingang des Hauses. Der Elektromotor machte kaum ein Geräusch, als Carl wegfuhr. Jake öffnete die Eingangstür und trat hinein. Das Foyer war gemütlich und hell erleuchtet. Ein Christbaum, geschmückt mit antiken Ornamenten, nahm die halbe Eingangshalle ein. Er musste, trotz seiner Abneigung Weihnachten gegenüber, zugeben, dass die frische Blautanne ziemlich schön aussah und dass ihr Geruch ihn an seine Kindheit erinnerte. Erinnerungen an eine glücklichere Zeit. Eine große Holztreppe führte zu den Obergeschossen. Links davon war ein Empfangsbereich mit einem hohen Tresen und Regalen dahinter. Er ging darauf zu und stellte seine Tasche auf dem Boden ab. Da er niemanden sah, aber spürte, dass er nicht alleine war, betätigte er die Klingel auf dem Tresen. Als das leise Klingeln durch das Foyer hallte, hörte er plötzlich ein Rascheln und einen Augenblick später erhob sich eine Frau von hinter dem Tresen und richtete einen Ärmel ihres bunten Kleides, während sie ihn entschuldigend anlächelte. Er hatte sie zuvor nicht gesehen und auch hatten seine Sinne ihren Duft nicht wahrgenommen. Der Geruch des frischen Baumes, des Potpourris und der Duftkerzen, die auf jedem Sims und jeder freien Oberfläche standen, war zu überwältigend. »Jetzt haben Sie mich aber erwischt!« Sie kicherte und lief feuerrot an. »Diese verdammten Träger bleiben nie, wo sie sollen!« Sie zog ihre Hand aus ihrem Dekolleté heraus und richtete ihren Ausschnitt zurecht. Jake konnte sich nur vorstellen, dass sie über die Träger ihres BHs sprach und versuchte, ihre üppige Brust zu ignorieren. Stattdessen blickte er ihr ins Gesicht. Sie sah immer noch sehr attraktiv aus, auch wenn sie vermutlich schon Anfang 60 war. Hätte er sie vor 20 oder 30 Jahren getroffen, hätte er sie verführt. »Mrs. Adams, Sie müssen Mr. Stone sein!« Sie ließ ihre Augen über sein Gesicht und seinen Körper schweifen, ohne zu verheimlichen, dass sie ihn attraktiv fand. Er war an Blicke wie diesen gewöhnt. Frauen jeden Alters sahen ihn so an. Aber alles, was sie sahen, war sein perfektes Äußeres. Das dunkle Haar, das gemeißelte Kinn, die klassische Nase, die strahlend blauen Augen und den durchtrainierten Körper. Was sie nicht sahen, war der Mann darunter. Der Mann, der sich nach einem echten Leben sehnte, nach einem sterblichen Leben, nach einem Sinn. »Ich habe ein wunderschönes Zimmer für Sie, im obersten Stock. Es hat einen schönen Ausblick auf die Bucht auf der anderen Seite der Insel.« Sie griff nach dem Schlüsselbrett hinter sich, nahm einen der Schlüssel herunter und legte ihn auf den Tresen. »Ausgezeichnet!« Er lächelte und schnappte sich den Schlüssel. »Frühstück ist inklusive.« Sie zeigte auf eine Tür neben der Treppe. »Zum Frühstückszimmer geht es dadurch. Essen gibt es von 7 bis 9.30 Uhr. Das wird nicht nötig sein. Ich bin kein Frühaufsteher. Ach ja, und wäre es möglich, dass das Zimmermädchen mein Zimmer nicht sauber macht?« »Ich bin ein ziemlicher Nachtmensch und schlafe sehr lange.« Bis zum Sonnenuntergang. Schließlich vertrug er kein Tageslicht. Der verkohlte Look hatte ihm noch nie zugesagt. »Oh?« Sie warf ihm einen überraschten Blick zu. »Ich hoffe, Sie werden wegen des Nachtlebens hier nicht zu enttäuscht sein, aber es gibt so gut wie keines. Die meisten unserer Besucher sind nur wegen der heißen Quelle hier.« Sie beugte sich nach vorne und ihre Brüste kamen dabei auf dem Tresen zu ruhen. »Ich nehme an, dass Sie ebenfalls deswegen hier sind?« Jake seufzte. Er war noch nicht einmal eine halbe Stunde hier und schon hatten es zwei Leute geschafft, ihm ein und dieselbe Frage zu stellen. Aber da er ein sehr reservierter Mann war, hatte er nicht die Absicht, sich in eine Unterhaltung über seine persönlichen Wünsche ziehen zu lassen. Wünsche, die er mit niemandem teilen konnte. »Ich habe gehört, dass man hier gut angeln kann.« Ein enttäuschter Blick breitete sich auf Mrs. Adams Gesicht aus, als sie sich aufrichtete. »Ja, ja, das stimmt. Oberster Stock, haben Sie gesagt?« Er zeigte auf die Treppe und hob seine Tasche, ohne auf ihre Antwort zu warten. »Nummer 22, oben nach der Treppe rechts.« Die Stufen knarzten, als er hinaufging. Läufer bedeckten den abgenutzten Boden. Jake ließ seine Augen über die alten Bilder an den Wänden und die antike Kommode schweifen, die den Gang des ersten Stocks schmückten. Seine Augen verweilten einen längeren Augenblick auf der feinen Handwerkskunst, bevor er um die Ecke bog. Unerwartet stieß er mit etwas Weichem zusammen. Er riss seinen Kopf herum und ließ seine Tasche fallen, als er instinktiv nach der Person griff, mit der er zusammengestoßen war. Eine Frau, die, mit den Armen rudernd, ihre Handtasche fallen gelassen hatte. Während der Inhalt der Tasche über den Teppich rollte, griff Jake nach der Frau und bewahrte sie davor, zu stürzen. Hoppla, ich hab sie. Oh! Sie atmete schwer und mit seinen überlegenen Sinnen nahm er ihren beschleunigten Herzschlag wahr. Es tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst, entschuldigte er sich. Schon in Ordnung. Es ist meine eigene Schuld. Ich bin, ohne aufzupassen, um die Ecke gebogen. Sie löste sich aus seinem Griff und trat zurück. Jakes Augen fielen auf ihr Gesicht. Ihre Augen waren genauso blau wie seine und ihr langes Haar war von einem satten Kastanienbraun. Ihre Haut war makellos, aber blass, fast wie Porzellan, und das ließ ihre Lippen wie frisches Blut aussehen. Obwohl er gesättigt war, kam sofort ein Hunger in ihm auf. Er verdrängte ihn. Stattdessen blickte er auf die Gegenstände, die auf den Boden gefallen waren, und bückte sich. »Lassen Sie mich Ihnen dabei helfen«, bot er an und reichte ihr die Handtasche. Sie nahm sie, ging ihm gegenüber in die Hocke und sammelte schnell einige der Gegenstände auf. Einen Lippenstift, Schlüssel und ein kleines Notizbuch. Jake gab ihr ein Taschentuch und einen Kugelschreiber. Dann suchte er den Teppich nach allem ab, was noch herausgefallen sein konnte, fand jedoch nichts weiter. »Ich glaube, ich habe alles«, sagte sie und stand auf. Er erhob sich ebenfalls aus seiner gebückten Position und reichte ihr zur Begrüßung seine Hand. »Ich bin übrigens Jake«, sie zögerte, bevor sie ihm sehr kurz die Hand schüttelte. »Claire«, dann zeigte sie auf die Treppe. »Ich muss los«, er beobachtete, wie sie die Treppe hinunterging. Ihre Schritte hallten im Foyer wieder, als sie die Eingangstür hinauseilte. Erst als diese mit einem lauten Knall zufiel, hob er seine eigene Tasche auf und ging zu seinem Zimmer.